Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich möchte heute über den Propheten Joel predigen. Und zwar, weil Pfingsten ist. Also Pfingsten war letzten Sonntag, ich weiß, aber es ist immer noch die Pfingstzeit. Und wir haben ja den Pfingsttext gehört, dort zitiert ja Petrus, diese berühmte Stelle, wie Gott im Alten Testament verheißen hat, seinen Geist auszugießen, die kommt aus dem Propheten Joel. Und wir wollen uns heute mal anschauen, ja, aus welchem Kontext kommt denn diese berühmte Prophezeiung? Was hat denn der Prophet Joel insgesamt zu sagen? Und dadurch hoffentlich noch ein tieferes Verständnis dafür bekommen und hoffentlich noch größere Freude darüber bekommen, dass uns Gott seinen Geist gegeben hat. Man sagt ja so, Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, aber die Wahrheit ist genau andersrum. Das größte Geschenk, was wir je bekommen konnten, hat uns Gott zu Pfingsten gegeben, seinen Geist. Ich möchte mit euch jetzt zu Beginn dieser Predigt aus dem letzten Kapitel von Joel lesen, Joel 4. Da geht es um den Tag des Herrn, da geht es um das Gericht Gottes am Ende der Zeit. Da geht es sozusagen um das Ende der Welt. Joel 4. Ah, danke schön. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalem wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Und weil sie über mein Volk das Los geworfen haben und den Knaben für eine Hure hingegeben und das Mädchen um Wein verkauft und vertrunken haben. Und was habt ihr mit mir zu tun, Tyros und Sidon und sämtliche Bezirke der Philister? Wollt ihr mir etwa vergelten, was ich getan habe? Wenn ihr mir vergelten wollt, so bringe ich schnell und unverzüglich euer Tun auf euren Kopf. Ihr habt ja mein Silber und mein Gold genommen und meine besten Kleinodien in eure Tempel gebracht. Und ihr habt die Kinder Judas und die Kinder Jerusalems an die Griechen verkauft, um sie von ihrer Heimat zu entfernen. Siehe, ich wecke sie auf an dem Ort, wohin ich sie verkauft habe, und ich werde euer Tun auf euren Kopf zurückfallen lassen. Und eure Söhne und eure Töchter werde ich in die Hand der Kinder Judas verkaufen, und diese werden sie den Sebäern verkaufen, einem weit weg wohnenden Volk, denn der Herr hat es gesagt. Ruft dies aus unter den Heidenvölkern. Rüstet euch zum heiligen Krieg. Weckt die Helden auf. Alle Krieger sollen einrücken und hinaufziehen. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern um und eure Rebmesser zu Spießen. Der Schwache spreche, ich bin stark. Eilt und kommt herbei, all ihr Heidenvölker ringsum, und versammelt euch. Dorthin führe, o Herr, deine Helden hier hinab. Die Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinaufziehen. Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll. Die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Scharen um Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond kleiden sich in Trauer und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern. Aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israels. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du durch diesen alten Propheten, durch dieses uralte Wort des Propheten Joel auch heute zu uns sprichst. Gib mir die rechten Worte, Herr, und uns Verständnis. Wir bitten dich um Gottes Furcht, aber auch um diese Zuversicht, von der hier die Rede war. Amen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Zeit Da konnte man einen guten Einstieg in jedes Gespräch finden durch das Wetter. Man unterhielt sich über das Wetter. Heute ist der Einstieg oder das Wetter eigentlich immer ein Anlass, über den Weltuntergang zu reden. Ja, früher brauchte es Heuschreckenplagen und Erdbeben. Heute reicht sozusagen die Wettervorhersage, um an den Weltuntergang zu denken, wenn es nach manchen Umweltaktivisten geht. Nun, um das gleich deutlich zu sagen, die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass wir die Schöpfung bewahren sollen und ihr Potenzial in guter Art und Weise ausschöpfen. Die Schöpfung, die Umwelt, unsere Umwelt zu vernichten und zu zerstören, sie zu missbrauchen, das ist Sünde. Und sinnvoller Umweltschutz ist sehr gut und ist biblisch. Keine Frage. Aber vom Weltuntergang zu reden, aufgrund von zu viel CO2 in der Luft und dann zur Buße aufzurufen und zur Umkehr und so weiter, das ist nicht einfach nur eine Meinung, sondern das müssen wir von der Bibel her als Irrlehre bewerten. Das ist ja nicht erst seit den letzten Jahren so, dass man von Weltuntergang redet, dass wir die Welt zugrunde richten, wenn wir weiter so leben, wie wir leben, sondern das ist ja schon jahrzehntelang geht das so. Die Älteren wissen das, ja, seit Jahrzehnten steht die Uhr des Weltuntergangs quasi schon ein paar Sekunden vor 12. Warum sage ich, dass das eine Irrlehre ist und eigentlich üble Angstmacherei, ja, eigentlich Heidentum? Ich sage das nicht, weil ich es besser weiß als die Wissenschaftler, die uns ankündigen, wenn so und so viel CO2 in die Luft kommt, dann wird diese ganze Welt verdorren oder was auch immer. Ich sage das nicht, weil ich schlauer bin als die, überhaupt nicht. Ich sage das auch nicht, weil das Wetter noch bis Anfang Juni so kalt ist, dass es hier überhaupt nicht warm wird. Auch das ist nicht, meine Enttäuschung über das Wetter ist auch nicht der Grund dafür. Ich sage das, weil die Bibel das sagt. Und das müssen wir ernst nehmen. Die Bibel sagt ganz klar, dass die Welt nicht untergehen wird durch Wetterumschwung oder durch Klimakatastrophen. Die Bibel sagt, bis zum Ende der Welt wird weder aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Aber dennoch ist es so, obwohl die Bibel das sagt, wir wissen das, hat diese Angstmacherei in vielen Bereichen natürlich großen Erfolg. Norbert Bolz, der ist Philosoph, ist Professor für noch andere Sachen, der hat ein Buch geschrieben, Avantgarde der Angst, und der legt das gut dar in diesem Buch, diese Botschaft des Weltuntergangs. Diese Panikmache, diese Angstmache, die stillt damit ein religiöses Bedürfnis der Menschen. Die Menschen glauben ja nicht mehr an Gott, aber sie haben immer noch dieses religiöse Bedürfnis in sich. Die Propheten der Apokalypse, die machen den Menschen ein quasi religiöses Angebot der Sinnstiftung und der einheitlichen Lebensführung. Lasst uns die Welt retten. Das verbindet. Das größte Problem daran ist aber nicht die Panikmache oder vielleicht auch die antidemokratischen Tendenzen, denn die Demokratie wird ja mal schnell ausgehebelt, wenn es um die Rettung der Welt geht, sondern die Ablenkung von der biblischen Botschaft vom tatsächlichen Weltuntergang, vom jüngsten Gericht, das ist das Problem. Es wird nämlich einen Weltuntergang geben, ein Weltgericht, aber eben nicht, weil der Mensch zum Beispiel zu viel CO2 produziert oder was auch immer, sondern weil er gegen Gott und den Menschen gesündigt hat. Und wenn der Mensch seine Sünde vor Gott erkennen würde, würde er auch mehr anfangen, die Umwelt wirklich zu schützen. Keine Frage. Im Propheten Joel geht es um dieses letzte Gericht Gottes. Und wie man davor gerettet wird. Ich habe heute das letzte Kapitel gelesen. In den Kapiteln vorher, vor allem in Kapitel 1 und 2, da werden auch Gerichte erwähnt, aber das sind Gerichte, die schon stattgefunden haben. Es geht in Kapitel 1 um eine große Heuschreckenplage, um eine Hungersnot, um Verwüstung durch Brände. Es geht im Kapitel 2 um eine Invasion einer großen Armee, eines feindlichen Landes. Gott macht deutlich, das sind Gerichte. Aber das sind nur vorlaufende Gerichte. Das sind Warnungen vor dem letzten großen Gericht. Und dieses letzte große Gericht, das Ende der Welt, ja, Der letzte Tag, der wird vom Propheten Joel und auch anderen Propheten in der Bibel standardmäßig der Tag des Herrn genannt. Das ist der Tag des Herrn. Und Joel beantwortet uns die Frage, wer wird am Tag des Herrn gerettet werden? Das ist sein Thema. Wer wird am Tag des Herrn gerettet werden? Wen es interessiert, Joel war höchstwahrscheinlich aktiv und lebte und predigte im 8. Jahrhundert vor Christus. Er diente im Südreich, also Juda und Jerusalem. Und sein Thema war, der einzige Weg, vor dem kommenden großen Gericht gerettet zu werden. Nun, viele Religionen lehren, dass es einen Gott gibt. Dass der Mensch ein moralisches Wesen ist und dass er sich vor diesem Gott verantworten muss. Und auch, dass es dementsprechend eine Abrechnung, ein Gericht geben wird. Das ist die Bibel ja nicht alleine, das haben ja viele Religionen. Und überall geht es dann schließlich um die Frage, wie wird man gerettet? Die allermeisten Religionen kennen nur einen Weg. Das ist der Weg der guten Werke. Wir haben schlechte Dinge getan, also müssen wir uns mit guten Werken wieder aus dem Untergang, aus dem Schlamm hocharbeiten. Dieser Weg der guten Werke kann von Religion zu Religion verschieden aussehen, aber es bleibt der Weg der guten Werke oder der Weg der Gesetzlichkeit. Du musst dich an Regeln halten. Hier sind sich die Moslems, die Juden, die Katholiken, die Buddhisten, die Hinduisten und auch die Klimaschützer einig. Joel sagt auch, es gibt nur einen Weg, unser Prophet Joel, um gerettet zu werden. Aber dieser Weg sieht anders aus. Es ist nicht der Weg, wie wir uns hocharbeiten von unten nach oben. Es ist der Weg von oben nach unten. Gott sendet seinen Geist. Aber beginnen wir mit der Unausweichlichkeit des letzten Gerichts. Das ist mein erster Punkt, die Unausweichlichkeit des letzten Gerichts. Wir haben das gehört in Joel 4, 1 bis 16, die Verse, die ich jetzt gelesen habe. Gott sagt, die Völker sind reif für das Gericht aufgrund ihrer Sünden. Er nennt die gröbsten Sünden Diebstahl, Menschenhandel, Unzucht, Blutvergießen. Aber die besondere Sünde der Völker ist folgendes, dass sie sich gegen das Volk Gottes gewandt haben und damit gegen Gott selbst. Kapitel 4, Vers 2. Ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und mein Land verteilt haben. Und ihr kennt wahrscheinlich Psalm 2. Da lesen wir, dass Gott über dieses gottlose und gegen ihn gerichtete Treiben der Völker und Machthaber im Himmel nur lachen kann. Er lacht im Himmel, er spottet über sie. Und in diesem Sinne müssen wir jetzt hier lesen, wie er die Nationen aufruft, sich zum Krieg gegen sich zu rüsten. Er ruft dies aus unter den Heidenvölkern, rüstet euch zum heiligen Krieg. Aha, steht also tatsächlich drin in der Bibel, ein heiliger Krieg. Weckt die Helden auf, alle Krieger sollen einrücken und hinaufziehen. Und jetzt kommt noch mal krasserer Vers. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Rebmesser zu Spießen. Diesen Vers gibt es an anderen Stellen zweimal in der Bibel, aber eben umgedreht. Ja, schmiedet die Schwaffen zu Pflugscharen um. Aber hier, nehmt alles, was ihr habt und baut daraus Waffen. Ja, was sollen denn die Menschen mit Waffen und sind es noch so viele Waffen und noch so viele Menschen gegen Gott ausrichten? Die Antwort lautet, nichts. Und genau darum geht es hier. Wenn Gott uns wegen unserer Sünden anklagt, können wir ihm nichts entgegensetzen. Wir können das Gericht Gottes nicht verhindern. Was so aussieht, als ob Gott hier die Völker zum Kampf herausfordert, ist letztlich nur ein Aufruf, dass die Völker sich zum Gericht versammeln sollen. Ja, kommt in das Tal Josaphat, steht dort zweimal, dass Josaphat heißt, Gott richtet, übersetzt. Kommt in das Tal des Gerichts Gottes. Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Also er ändert jetzt hier die den Vergleich. Vorher war es quasi der Vergleich des Krieges, macht Waffen. Jetzt kommt in ein anderes Bild, das Bild der Ernte. Nehmt die Sichel und jetzt wird das erntereife Feld umgehauen. Hier wird deutlich, dass die Sünde so viel größer ist und schlimmer ist, als die Menschen das vermuten. Ja, die Kufen, das sind die Auffangfässer der Kelter, dort wird der Wein zertreten, die fließen über, Vers 13, von eurer Bosheit. Viele Menschen denken so ähnlich wie Winston Churchill. Der war ungläubig, er war ein Spötter, war ein großer Staatsmann und einer der größten Redner überhaupt über viele Jahrzehnte, keine Frage. Und er sagte dann, als er immer älter wurde, und er ist 90 geworden, sagte dann irgendwann: Ich bin bereit, meinem Schöpfer entgegenzutreten. Ob mein Schöpfer ebenso bereit ist, diese Begegnung über sich zu ergehen zu lassen, ist eine andere Sache. Warum konnte Winston Churchill so sprechen? Er war eben der größte Redner seiner Zeit. Er war wortgewaltig. Ja, wenn es wirklich so kommt, dass ich vor Gott stehe, der kann was von mir hören. Und vielleicht sind die Menschen nicht so wortgewaltig wie Winston Churchill, aber das denken doch viele, oder? Erstens, es gibt keinen Gott. Und zweitens, wenn es doch einen Gott gibt, na, dem werde ich was erzählen. Was er alles zugelassen hat, was alles in meinem Leben passiert ist, wie diese Welt gelaufen ist. Da werde ich ja wohl genug Argumente haben, dass er klein beigeben muss. Und Gott macht hier deutlich, keiner wird vor mir bestehen können. Alle werden auf die Knie gehen und sich verstecken aufgrund ihrer eigenen Sünde. Nur der Mensch ist sich seiner Sünde eben hier leider nicht so bewusst. Die Völker werden nicht zur Diskussion mit Gott eingeladen, sondern es ertönt ein Aufruf Gottes, dem sich einfach keiner widersetzen kann. So wird es werden. Ja, wir denken heutzutage nicht so daran, dass wir gegen Gott in den Krieg ziehen, so wie das vielleicht damals üblich war. Wir denken eben, wir ziehen gegen Gott ins Wortgefecht. Ja, wir werden schon Argumente haben. Und Gott sagt nein. Scharen um Scharen treffen einem Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond kleiden sich in Trauer. Die Sterne verlieren ihren Schein und der Herr wird aus Zion brüllen und vor Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erzittern. Also nicht der Mensch wird dann große Reden schwingen, sondern der große Gott wird das Gerichtswort sprechen, vor dem alle verstummen werden. Nicht, weil sie nicht anders kann oder weil sie zu schwach sind, sondern weil sie vor ihrer eigenen Schuld nicht anders können, nicht bestehen können. Dieses Wort Gottes hat Macht. Und so wie Gott am Anfang mit seinem mächtigen Wort die Welt geschaffen hat, ins Dasein rief, so wird er am Ende durch sein Wort die Welt wieder vergehen lassen. Mehrfach im Propheten Joel werden Sonne, Mond und Sterne erwähnt, die ins Zittern geraten. Das ist ein Bild dafür, dass diese ganze Welt vergehen wird, wodurch? Durch Gottes Wort. Keiner kann dem entgehen. Keiner wird mehr fragen, wie es in 2 Vers 17 steht, wo ist nun ihr Gott? Ja, wo ist denn Gott, wenn er so mächtig ist? Alle werden erkennen, was in Kapitel 4 Vers 17 steht, der Herr ist Gott. Gott richtet die Völker, die Feinde, um sein Volk zu retten. Das ist der Kontext hier, Kapitel 4. Aber wie anders beginnt das Buch des Propheten Joel? Ja? Mit einem Gericht im ersten Kapitel und im zweiten an Gottes Volk, an seinem eigenen Volk. Das Gericht beginnt am Volk Gottes. Und am Ende werden alle Völker gerichtet. Und die Botschaft, die sozusagen mit dieser Reihenfolge deutlich rübergebracht ist, folgende Warnung: Wenn Gott selbst sein eigenes Volk richtet und läutert, wie viel mehr wird er am Ende alle Völker und alle Menschen zur Rechenschaft ziehen? Alle müssen sich vor Gott verantworten. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Also der erste war diese Unausweichlichkeit des letzten Gerichts. Und der zweite Punkt lautet der Umkehrruf aller vorletzten Gerichte. Ja, dieses Kapitel 1 und Kapitel 2. Ja, im Kapitel 1 diese verheerende Heuschreckenplage, die dort prophezeit wurde. Als Gericht Gottes, eine Naturkatastrophe als Gericht Gottes. Interessant ist dann die Reihenfolge. Zuerst nimmt Gott dem Volk die Weinberge und die Olivenbäume. Das ist das Erste, was erwähnt wird. Das wird euch genommen werden. Weinberge und Olivenbäume, das war damals schon so wie heute, das waren Zeichen für Luxus, ja, für Sicherheit, für Frieden, für ein angenehmes Leben. Und Joel sagt, alle werden betroffen sein von dieser ersten Maßnahme, von den Weinsäufern bis hin zu den Priestern. Aber der Heuschreckenplage folgt dann eine Dürre und Feuersbrunst. Es kam am Ende dann doch zur totalen Zerstörung jeglicher Lebensgrundlage. Und Joel zieht dann eine Verbindung zwischen diesen Naturkatastrophen zum letzten großen Gericht, zum Tag des Herrn, durch diese Bezeichnung der Tag des Herrn. Ja, Kapitel 1, Vers 15. Ach, was für ein Tag! Ja, der Tag des Herrn ist nahe, er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Naturkatastrophen als Gericht Gottes. Kann man das so sagen? Die Bibel sagt das so. Und dann muss man allerdings aber auch schlussfolgern, dann sind doch die grünen Hohepriester in ihrer Sichtweise auf den ökologischen Untergang doch zu verstehen. Naturkatastrophen als Gericht Gottes. Also so weit hergeholt ist es gar nicht. Wenn wir Zeugen von Naturkatastrophen werden, dann können wir doch nicht anders als an das Gericht denken. Sei es, dass wir an das strafende Gericht von Mutter Natur denken oder eben vom Vater im Himmel, von dem Vater im Himmel. Wenn die Schöpfung erzittert und vergeht, dann merken die Menschen, das ist Gericht, das ist Apokalypse, das ist Weltuntergang oder so ein Geschmack davon. Stoßt in das Schofferhorn in Zion und blast Lärm auf meinen heiligen Berg, dass alle Bewohner des Landes erzittern, denn der Tag des Herrn kommt, ja, er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Fressendes Feuer geht vor ihm her und hinter ihm her eine lodernde Flamme. Ist das Land vor ihm wie der Garten Eden gewesen, hinter ihm ist es eine öde Wüste und man kann ihm nicht entfliehen. Na? Wenn Naturkatastrophen kommen, wie schrecklich ist das? Und die letzte große Naturkatastrophe, die wir erlebt haben, das ist das Erdbeben in der Türkei. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wenn Naturkatastrophen Gerichte Gottes sind, waren die Menschen, die dort gelebt haben, besonders sündig? Die haben es wohl jetzt am ehesten verdient oder wie? Und da sagt die Bibel, nein, so ist es nicht zu verstehen. Jesus wurde in so eine Diskussion mal hineingezogen. Ja, guck mal, da ist ein Turm umgekippt und 18 Leute hat es erwischt. Die standen da zufällig. Ja, das wird schon den Grund gehabt haben, warum es die 18 erwischt hat und nicht die anderen 100, die dort auch noch auf dem Platz standen. Und Jesus sagt, nein. Oder jene 18, auf die der Turm von Siloah fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Also in den Naturkatastrophen, in diesen Gerichten Gottes, zeigt uns Gott allen unsere Zerbrechlichkeit, unsere Hilflosigkeit, unsere Sterblichkeit, aber vor allen Dingen unsere Verlorenheit in Sünden. Jeder Mensch steht aufgrund seiner eigenen Sünde im Epizentrum des Gerichts Gottes. Und solche Naturkatastrophen sind ein eindrückliches Bild dafür. Wir lesen das zum Beispiel im Psalm 38, 2 bis 5. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm, denn deine Pfeile haben mich getroffen und deine Hand liegt schwer auf mir. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn, nichts Heiles mehr an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Das sollen wir erkennen, wenn die Erde zittert, wenn Gott spricht, wenn wir Gerichte erfahren in dieser Welt. Aber wir dürfen auch eins sehen, Christus hat dieses Zorngericht am Kreuz auf sich genommen. Das, wovon alle Gerichte, alle schlimmen Dinge dieser Welt sozusagen nur ein Vorgeschmack sind, eine Vorschattung. Dieses Gericht Gottes hat Jesus am Kreuz auf sich genommen. Dort ist der Zorn Gottes auf ihn eingeprasselt. Und wenn du an diesen Christus glaubst, der den Zorn Gottes dort getragen hat, stellvertretend für dich, dann bist du völlig befreit. Dann bist du völlig aus der Gefahrenzone herausgerissen. Ja? Die Überlebenden eines Erdbebens, die leben wochenlang, monatelang in Angst, aus Angst vor einem Nachbeben. Als Christ brauchst du nie wieder unter Angst zu leben, aufgrund eines Erdbebens, eines Nachbebens des Zornes Gottes in deinem Leben. Oh, ich habe wieder gesündigt. Oh, ich bin wieder gefallen. Ach, ich habe das schon wieder getan. Muss ich jetzt wieder Angst haben vor dem Zorn Gottes? Christus hat das ganze Gericht Gottes getragen, hat alles abgetragen. Christus, schreibt Paulus in Galaterbrief, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, also von diesem Zorn Gottes, indem er ein Fluch wurde um unsretwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, also Christus hing am Holz, am Kreuz, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Christus hat dort das Gericht getragen, damit wir den Geist empfingen und damit die Verheißungen, die schon Abraham bekommen hat, der verheißen worden war, die verheißen worden sind. Das führt uns jetzt zum dritten Punkt. Zur unvergleichlichen Rettung durch Gott. Dieses letzte Gericht ist unausweichlich. Die vorlaufenden Gerichte, das sind Umkehrrufe an uns. Aber es gibt eine unvergleichliche Rettung durch Gott. So sehr wie Gott uns in diesem kleinen Prophetenbuch deutlich macht, dass er alle gerecht richten wird, so sehr verkündet er auch die Botschaft, dass er sein Volk retten will. Er wird es retten von den Feinden, vor feindlichen Völkern. Kapitel 2, Vers 20, Kapitel 4 haben wir das heute gelesen, 1 bis 16. Er wird es wiederherstellen, er wird ihm wieder Sicherheit, Frieden und Wohlstand geben. Das, wo er im Kapitel 1 sagt, das nehme ich euch alles, sagt er dann ab Kapitel 2, Vers 18, das werde ich euch geben und noch mehr. Also Gott wird nicht nur wieder den Zustand vor der Heuschreckenplage wiederherstellen, sondern er wird unvorstellbar viel mehr Segen und Leben schenken. Kapitel 4, Vers 18, dass die Berge von Most triefen und die Hügel von Milch überfließen werden, alle Bäche Judas werden voll Wasser sein. Also das ist natürlich ein Bild, aber es ist ein Bild für irdischen Reichtum, für Sicherheit, für Versorgung rundherum. Und dieser irdische Segen, den Gott verheißt, der wird nochmal übertroffen vom überirdischen Segen. Ja, nochmal dieser Vers 18, im letzten Kapitel, dann Vers B. Und aus dem Haus des Herrn, das ist der Tempel, wird eine Quelle hervorbrechen und das Tal Sittim bewässern. Das Tal Sittim ist das Tal des Toten Meeres. Also das Bild ist folgendermaßen, vom Haus des Herrn, vom Gott, wird ein Quell, ein Strom des Segens hervorbrechen, der selbst dieses tote Tal mit dem toten Meer lebendig machen wird. Leben wird ausgehen von Gott. Und in diesem Vers steckt sozusagen eine Anlehnung, der weist uns direkt ans Ende der Bibel, in Offenbarung Kapitel 22, also wirklich so fast die letzten Verse der Bibel, wo das dann in Erfüllung, die Erfüllung davon beschrieben wird. Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Ja, der Baum des Lebens, von dem wir abgeschnitten waren, seit dem Sündenfall, seitdem wir aus dem Paradies raus mussten, zu dem haben wir Zugang. Es ist auch ein Bild, wie wir dieses Leben von Gott haben, Leben im Überfluss. Gott wird also nicht nur äußerlich alles wieder zum Leben erwecken, sondern er wird den Menschen innerlich erneuern. Er wird geistliches Leben schaffen. Wie macht er das? Indem er unsere Sünden vergibt. Ja, im letzten Vers vom Propheten Joel steht das auch wieder mit einem Bild angedeutet. Und ich werde sie von ihrem Blut reinigen, also von all ihrer Schändlichkeit, von all ihren Vergehen, von all ihren Schmutz, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der Herr wird wohnen bleiben in Zion. Wir werden diese Gemeinschaft haben. Was der Prophet Joel deutlich macht, die Gerichte, die Gott senden wird, die uns aufrütteln sollen, die uns erschüttern sollen, sie können uns erschüttern, sie können uns vielleicht Angst einjagen vor Gott und dem Gericht Gottes oder vor dem Weltuntergang. Aber sie können eins nicht, sie können uns nicht wirklich ergreifen, sie können uns nicht wirklich von unserer Schuld reinigen. Das kann nur der Geist Gottes, dadurch, dass Christus für uns das Gericht getragen hat. Und damit kommen wir zu dieser Ausgießung des Geistes, die Gott hier verheißt. Und nach diesem wird es geschehen. Nach was? Nach was steht vorher im Kapitel? Ich werde euch alles wieder zurückgeben. Ich werde euch Überfluss geben. Ich werde euer Leben äußerlich und innerlich erneuern. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das heißt so viel wie, ich schenke mich selbst. Ich werde mit euch verbunden sein. Gott wohnt in uns. Ewiges Leben, Sicherheit, Vergebung der Schuld, Gemeinschaft mit Gott in seiner Herrlichkeit, in Ewigkeit, all das steckt da drin. Aber nach dieser herrlichen Verheißung, wie geht es hier weiter? Es folgt nochmals eine Ankündigung des letzten Gerichts. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen, die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis, der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der Tag des Herrn, der Weltuntergang, das letzte Gericht. Der Zusammenhang macht Folgendes deutlich. Noch bevor der Tag des Herrn kommt, noch vor dem letzten Gericht, wird sich Gott seinem Volk zuwenden und seinen Geist ausgießen. Und das hat sich erfüllt zu Pfingsten. Joel Kapitel 3, Vers 1 und 2 hat sich durch das erste Kommen Jesu und dann die Ausgießung des Geistes, was die Folge war von seinem Kreuzestod, zu Pfingsten erfüllt. Doch Joel Kapitel 3, Vers 3 und 4, also die beiden folgenden Verse, werden sich auch noch erfüllen, und zwar bei seinem zweiten Kommen. Und darum hat Petrus in seiner ersten und zugleich wichtigsten Predigt, eben seiner Pfingstpredigt, nicht nur Joel Kapitel 3, Vers 1 und 2 zitiert, sondern eben auch noch dann die Verse danach. Was er sagen will, ist, Gott hat seine Verheißung wahrgemacht, die Verheißung, dass er seinen Geist ausgießen will. Dann wird er auch die andere Verheißung wahrmachen, dass es irgendwann ein Gericht gibt. Deshalb tut Buße. Was sagt Petrus dann in der Apostelgeschichte? Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Unsere Welt heute ist geprägt von Pfingsten, ist zutiefst geprägt vom Wirken des Heiligen Geistes. Wir können uns unsere Welt nicht anders vorstellen als so, dass Gott durch seinen Geist, durch sein Wort, durch die Bibel, durch sein Volk in dieser Welt maßgeblich gewirkt hat und alles dadurch geprägt hat. Auch wenn wir heute in der sogenannten nachchristlichen Ära leben, wo vom Christentum nicht mehr viel die Rede ist und die letzten Gebote Gottes noch abgeschafft werden soll, trotzdem unsere Welt ist zutiefst von dem Wirken des Heiligen Geistes von Pfingsten geprägt. Stellt euch mal vor, damals, als Jesus zurückgefahren ist in den Himmel, und sei es jetzt mal aus Sicht der Ungläubigen, der ist gestorben und das war's. Ja, Jesus war weg. So oder so, Jesus war nicht mehr in der Welt. Da gab es eine Handvoll oder vielleicht eben zwei Hände voll Apostel, also Jünger. Wie sollte dann diese große Bewegung des Christentums mit diesen paar Leuten zustande gekommen sein? gab ja dieses Problem der dritten Generation auch da. Ihr kennt das ja, also gerade die, die sagen wir mal, Firmenbesitzer oder so sind, die kennen das ja. Das Problem der dritten Generation, dass sozusagen die erste Generation baut etwas auf, die zweite pflegt das noch, die dritte reißt es eigentlich wieder ein. Markus Spieker schreibt in seinem Buch Jesus eine Weltgeschichte, bei den Christen der dritten Generation, also denen um das Jahr 100, standen die Chancen noch schlechter. Die Anhängerschaft war zerstreut über ein Gebiet, das von Tunesien bis nach Persien reichte. Vielleicht auch darüber hinaus. Mit dem Abtritt der Apostel war auch die Wunderfrequenz zurückgegangen. Wie sollte da ein Glaube überleben, der weltweit kaum mehr als 10.000 Anhänger hatte? Eigentlich hätte alles dafür gesprochen, dass der Elan der Apostel-Ära nach dem Tod der Apostel verpuffen würde. Dass sich die junge Gemeinde in verfeindete Lager zersplittern und durch die staatliche Verfolgung den Rest bekommen würde. Es gab schließlich noch keinen allseits akzeptierten neutestamentlichen Kanon, keine ausgeklügelte Dreifaltigkeitslehre, keine zentrale Kircheninstitution. Das Naturgesetz der Entropie besagt, dass Systeme, die sich selbst überlassen bleiben, allmählich zerfallen. Testet das ruhig mal mit eurem Garten. Macht einfach mal diesen Sommer nichts. Und im Herbst schaut er nochmal hin. Werdet merken, es ist nicht mehr ganz so schön. Ordnung. Testet das mit dem Kinderzimmer eurer Kinder. Ja? Da reicht ein Nachmittag, da müsst ihr nicht so lange warten. Ja? Aber die christliche Bewegung nahm an Potenz und Komplexität zu, ohne Gewaltanwendung und ohne politische Rückendeckung, ja sogar gegen massiven Widerstand der Eliten, also gegen jede Wahrscheinlichkeit. Die Geschichte der Kirche, besonders auch die Entwicklung in den ersten Jahrzehnten, aber eigentlich bis heute, ist der deutliche Beweis für das Wirken des Heiligen Geistes. Gott hat sein Volk nicht alleine gelassen, er hat gewirkt durch seinen Geist. Die Kirche war nicht sich selbst überlassen. Und wisst ihr, all diese Sachen, die wir heute schätzen, die alle Menschen heute schätzen, kommt vor allen Dingen durch das Wirken des Geistes, durch die Wirkung der Christen, durch die der Geist gewirkt hat. Die Etablierung universeller Menschenrechte, die Abschaffung von Sklaverei, der Aufbau karitativer Strukturen, all das ereignete sich nicht in den Regionen, mit denen das Evangelium, von denen das Evangelium nicht geprägt war, ja, sondern nur dort, wo das Evangelium verkündet wurde. Wer andere Menschen als die von Gott geschaffenen, geliebten und geretteten Menschen einer großen Familie ansieht, der behandelt sie anders. Und das hat es vorher nicht gegeben und das hat es eben nachher auch in manchen Kulturen noch nicht gegeben. Weder bei den Mesopotamiern, Ägyptern, Babyloniern, Assyrern, Persern, Griechen, Römer, noch bei den Chinesen. In manchen Völkern ist es, zum Beispiel in Indien war das noch bis vor kurzem so, dass dort brutalste Gesetze waren. Mädchen wurden ausgesetzt oder Witwen wurden verbrannt oder solche Sachen. Wir sprechen dann heute, das sind doch Menschenrechte, das ist doch Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit, das ist doch wichtig, das müssen wir doch haben. Wo kommt das aber her? Hierher. Lasst uns Gott dafür danken, dass er seinen Geist ausgegossen hat und nicht nur die Christen, sondern dadurch die ganze Welt geprägt hat. Aber lasst uns eben auch gewandt sein. Wenn Gott diese Verheißung erfüllt hat, dann wird er auch die andere Verheißung erfüllen, vom Gericht. Und deshalb möchte ich zuletzt noch eine Frage beantworten, die wir uns hier stellen müssen. Warum rettet Gott sein Volk? Warum macht er das? Und die Antwort auf diese Frage wird hoffentlich dazu führen, dass wir uns umso mehr Gott hingeben. Oder wird hoffentlich dazu führen, dass die, die Gott noch nicht kennen, noch nicht diese Beziehung zu ihm haben, erkennen, dass sie ihn brauchen. Warum rettet Gott sein Volk? Das ist mein vierter Punkt. Denn wir lesen Folgendes, Kapitel 3, Vers 5. Eben noch zu dieser berühmten Verheißung, die Petrus dann komplett zitiert. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Auch das kennen wir. Ne? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Was wir nicht so sehr kennen, ist der letzte Teil dieses selben Satzes. Dort werden wir darüber aufgeklärt, wer denn dazugehört, wer ruft denn den Namen des Herrn an, wer ist denn das? Da steht, die, die der Herr beruft. Nur die, die der Herr berufen wird, durch sein Wort, die sind es, die den Namen des Herrn anrufen werden und gerettet werden. Was damit deutlich wird, ist, in unserer Rettung geht es letztendlich um die Verherrlichung Gottes. Es geht darum, dass wir sein Wesen erkennen. Gott ist der, der uns rettet. Gott will dadurch seinem Volk und der Welt sein Wesen offenbaren. Nämlich was? Er ist gnädig und barmherzig und langmütig, von großer Gnade, und das Übel reut ihn. Er will sein gnädiges, sein treues, sein liebevolles Wesen offenbaren. Dadurch, dass er uns rettet. Das macht Sinn. Also Liebe macht den Kern von Gottes Wesen aus. Aus bedingungsloser Liebe sorgt Gott dafür, dass gottlose, sündige, böse Menschen gerettet werden. Nicht, weil sie es verdient haben. Aus Liebe heraus sendet Gott diese Gerichte, die vorlaufenden Gerichte, als Warnung, damit wir aufgerüttelt werden, damit wir zur Besinnung kommen, damit wir umkehren. Aus Liebe hat er letztlich selbst das Gericht getragen, hat den Zorn Gottes auf sich genommen, damit wir jetzt umkehren können und Vergebung unserer Schuld erlangen. Und wisst ihr, dieses herrliche Wesen Gottes, dass Liebe sein Wesen ist, das liegt in seiner Dreieinigkeit begründet. Und die Dreieinigkeit Gottes ist das, was das Christentum von allen anderen Religionen unterscheidet. Wir glauben an einen Gott, ja, aber an einen Gott in drei Personen. Das, was im Alten Testament noch geheimnisvoll, oftmals verborgen war, das wurde durch Ostern und durch Pfingsten offenbar. Gott ist ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Geist. Was macht Gottes Wesen im tiefsten Kern aus? Wir hatten die Frage bei den Bekenntnisunterrichten, wo es um die Thema Dreieinigkeit geht. Was macht Gottes, wie würdest du Gott definieren? Und da sagen wir, ja, er ist der Schöpfer und er ist der Erhalter, er ist der Herrscher und lauter solche Sachen. Das ist alles richtig, aber das ist nicht der Kern seines tiefsten Wesens. Denn wenn wir sagen, Gott ist der Schöpfer oder Gott ist der Herrscher, dann machen wir Gott von seiner Schöpfung abhängig. Ohne Schöpfung ist nämlich Gott kein Schöpfer und kein Herrscher. Also Gott kann nur Gott sein durch die Schöpfung. Und damit beginnt schon ein Weg, der dann eben in der Weltrettung durch, wir müssen die Welt retten, ja, wir müssen die Umwelt retten, weil die Umwelt wird zu Gott. Auch in allen anderen Religionen haben wir diese Verbindung zwischen Gott und seiner Schöpfung. Irgendwie wird das dann am Ende eins. Nur die Bibel macht deutlich, es ist gar nicht Gottes tiefstes Wesen, dass er Schöpfer ist oder Herrscher ist, sondern was ist es eigentlich? Dass Gott Vater ist. Von Ewigkeit her war Gott schon Vater, weil von Ewigkeit ging der Sohn von ihm aus. Er hat den Sohn nicht irgendwann gezeugt, in der Bibel steht zwar gezeugt, aber damit ist einfach nur, soll deutlich gemacht werden, dass es Vater und Sohn ist. Stellt euch das vor wie eine Lampe. Die leuchtet natürlich, sonst wäre es keine Lampe. Ja? Eine Lampe, die kann man sich nicht vorstellen ohne das Licht, was sie ausstrahlt. Es geht immer nur zusammen. Gott ist das Licht und das Licht ist immer die Quelle und der Lichtstrahl. Es ist immer Vater und Sohn von Ewigkeit her. Und beide haben diese Verbindung durch den Heiligen Geist. Beide umgeben einen Dritten. Ich finde das so herrlich, was ein Mönch schon im Mittelalter, im Jahre 1150 über Gott sagte. Dieser Mönch hieß Richard. Er argumentierte, dass Gott, wenn er nur eine Person wäre, nicht von Natur aus liebevoll sein könnte, da er in alle Ewigkeit vor der Schöpfung niemanden zum Lieben gehabt hätte. Klar, wie willst du liebevoll sein, gnädig sein, wenn es da gar keinen gibt zum Lieben? Das kann nicht der tiefste Kern deines Wesens sein. Es sei denn, du bist selbst durch Selbstliebe geprägt, aber das ist eigentlich nicht der Gott, den wir uns vorstellen. Das ist der Gott, der die Schöpfung schafft, damit die Schöpfung ihm sozusagen dient und ihn verherrlicht, aber eben auf egoistische Art und Weise. Gott hat uns geschaffen, damit wir ihn verherrlichen. Diese Liebe, diese hingebungsvolle Liebe, die wir in ihm sehen. Wenn es zwei Personen gäbe, so fuhr er fort, könnte Gott zwar liebevoll sein, aber auf eine ausschließende, kleinherzige Weise. Denn wenn zwei Menschen sich lieben, können sie so vernarrt ineinander sein, dass es alles andere als eine gute Nachricht wäre. Aber wenn die Liebe zwischen zwei Menschen glücklich und gesund und sicher ist, freuen sie sich, sie zu teilen. Genau wie Gott, sagte Richard. Da der Vater und der Sohn vollkommen liebevoll sind, haben sie sich von Ewigkeit her daran gefreut, Liebe und Freude mit und durch den Geist zu teilen. Und letztendlich aus dieser Liebe, dieser dreieinigen Liebe heraus, die sich hingibt, die teilend ist, hat Gott die Welt geschaffen und den Menschen erlöst, um noch mehr mit hineinzunehmen. Ja, wenn ein Mann und eine Frau sich wirklich lieben und heiraten und glücklich miteinander sind, dann bekommen sie gerne Kinder, die sie an ihrer Liebe teilhaben lassen. Das ist keine egoistische Liebe. Jetzt wollen wir Kinder, damit die uns dann versorgen im Alter. Das ist eine Liebe, wo man einfach noch teilt, mehr mit hineinnimmt. Gott ist von Ewigkeit her lebendgebend, weil er der Vater dem Sohn das Leben von Ewigkeit her gibt, und von Ewigkeit her liebend, weil sich die Personen der Gottheit lieben. Aus seinem Wesen heraus, aus Liebe rettet Gott den Menschen. Und diese Rettung geschah am Kreuz. Und die Folge davon war die Ausgießung des Geistes. Und der Geist richtet unseren Blick von uns selbst weg auf Christus, von unserer Eigenliebe, in der wir gefangen sind, wenn er uns dann endlich die Sicht wieder frei macht, auf die Liebe Gottes. Und wer diese Liebe Gottes erkennt, dieses dreieinige Wesen Gottes, was er uns zeigt durch Karfreitag, Ostern und Pfingsten, wer diese Liebe erkennt, der wird diesen Bußruf von Joel und all den anderen Propheten und auch den vorlaufenden Gerichten antworten, und zwar durch Bekenntnis seiner Schuld. Er wird seine Schuld zu Gott bringen und Vergebung erlangen. Lasst uns Gott dafür danken, dass er uns seinen Geist ausgegossen hat, dass wir heute Zeugen davon sein dürfen in der Welt, in der Weltgeschichte, aber eben auch es selber erfahren durften in unserem eigenen Herzen. Amen. Und wir wollen jetzt zusammen ein